Also ich erlebe auf der einen Seite Erleichterung bei Menschen in Change Management Seminaren, wenn sie erfahren, wie wichtig es ist, diese Trauer auch zuzulassen. Weil Umkehrschluss, viele haben das Gefühl, man darf diese Emotion nicht da sein lassen. Aber eben diese Trauerkurve, die ja dann weiterentwickelt wurde, ja zu dieser Emotionskurve im Change Management, zeigt einfach sehr deutlich, dass es darum geht, etwas Altes loszulassen und etwas Neues anzunehmen. Und damit bin ich in einer Art Trauerprozess drinnen und dem darf ich auch Raum geben. Also auf der einen Seite diese Erleichterung, auf der anderen Seite aber auch eine Unsicherheit. Wie gehe ich denn dann mit den Menschen um? Was mache ich denn, wenn der dann weint? Und was ich in der Atembegleitung gelernt habe, ist es, wie wichtig es ist, also dass man eigentlich gar nichts machen muss.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört die vierte Folge der Miniserie Eine Woche voller Gefühle. In 5 Folgen geht es dabei jeweils um ein Gefühl, das aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wird. Und auch heute tue ich das nicht allein, sondern zusammen mit meiner lieben Kollegin Dr. Andrea Czerny. Herzlich willkommen, Andrea.
Hallo, liebe Christiane.
Schön, dass du wieder da bist, Andrea. Um nochmal darauf einzugehen, warum du hier sitzt und was dich dafür qualifiziert, hier zu sein. Erst, du bist eine ganz liebe Kollegin und wir haben zusammen in einem Projekt Höhen und Tiefen durchstanden und emotionale Lagen durchstanden. Aber du bist als Beraterin auch ganz viel in Organisationen, in Veränderungsprozessen unterwegs. Von daher mit emotionalen Berg- und Talfahrten gut vertraut. Und hast auch ein Buch zum Thema geschrieben, nämlich Anlässe und Management von Emotionen in Projekten. Und, das kommt auch noch dazu, du bist Atembegleiterin, kennst dich also mit dem Luftholen besonders gut aus, was bei der Frage nach der Regulation von Gefühlen eine wichtige Rolle spielt. Deswegen bist du total qualifiziert, hier zu sein und ich freue mich, dass ich das mit dir bestreiten kann. Lass uns direkt einsteigen, oder? Also in dieser vierten Folge geht es um Trauer. Und wie immer stellt sich da die erste Frage, Trauer, was ist das denn? In welchen Situationen erleben wir Trauer im Beratungskontext, wenn wir mit Führungskräften arbeiten? Wo begegnet dir da Trauer, Andrea?
Also da muss ich tatsächlich auch ein wenig nachdenken, weil wir haben ja auch schon über Wut gesprochen, wir haben über Angst gesprochen und manche Situationen, die mir eingefallen sind, die waren dann doch eher im weiteren Reflektieren mehr diesen Gefühlen auch zuordnenbar. Also Trauer im Organisationskontext ist etwas, was ich tatsächlich gar nicht so oft erlebe. Aber so gar nicht so weit weg von auch dem privaten Kontext heraus ist es doch, wenn es darum geht, etwas loszulassen oder wenn etwas abgeschlossen ist. Also wenn es um Trennung geht, dann spüre das auch ich oftmals, ja, wenn so ein Projekt zu Ende ist, wenn man sich von den Menschen verabschiedet, wenn so ein Haken dran gemacht wird. Das hat natürlich auch etwas Positives, aber natürlich auch eben genau diese Kehrseite, wo ich schon dann auch Trauer empfinde. Und das erlebe ich auch bei Führungskräften oder im Organisationskontext grundsätzlich. Ja, dass es einmal eine Situation ist, dieses Loslassen, wenn etwas beendet ist, wenn man sich vielleicht auch nicht so gut darauf vorbereiten kann, wenn es eher unerwartet ist, ja, wenn ein Mitarbeiter kündigt, ja, oder ein Teammitglied das Team verlässt, dann sind das auch so Situationen, wo dann schon Trauer auch eine große Rolle spielen können.
Also ich nicke und stimme da ein, weil auch ich musste ein bisschen in meinem Gedächtnis kramen. Ich habe die Podcast-Gespräche mir durch den Kopf gehen lassen und muss sagen, dass so ganz explizit der Begriff der Trauer oder Traurigkeit so nicht gefallen ist. Tatsächlich kam ein oder zweimal das Gefühl von Abschiedsschmerz, also genau die Trennung, die du gerade beschrieben hast, wenn Mitarbeitende gehen oder wenn ein Projekt beendet ist. Aber was es schon gibt, und ich glaube, das sind verwandte Gefühle, das ist, wo über Enttäuschung gesprochen wird oder vielleicht über eine gewisse, ein Bedrücktsein, weil etwas nicht so funktioniert. Weil mein Eindruck ist, und dann, glaube ich, gibt es Trauer vielleicht doch häufiger, als wir denken, aber ohne, dass wir es so bewusst haben. Also ne, das eine ist die Trennung und der Abschied, das Loslassen. Aber ich glaube, Trauer ist auch häufig ein Gefühl, wenn sich Chancen nicht verwirklichen. Also wenn ich noch gar nicht etwas Reales loslassen muss, sondern eine Idee. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade in Veränderungsprozessen diese Art der Trauer auch eine Rolle spielt, dass man sich von bestimmten Ideen und Vorstellungen, die man hatte, für weitere Entwicklungen trennen muss und dass dann etwas wie Traurigkeit einsetzt. Woran erkennt man Trauer? Wir haben die letzten Male immer darüber gesprochen, wie merkt man es eigentlich körperlich, wenn es darum geht, woran nehme ich das wahr? Wir stellen ja jetzt schon fest, es ist so schwierig, das überhaupt zu identifizieren. Woran kann man es festmachen?
Also nachdem ich es bei mir selber, also jetzt so, wo spürt man es gar nicht so einordnen konnte, also natürlich von der Mimik und so weiter, das ist relativ klar, das können wir auch ja gleich noch ergänzen, aber spüren, da muss ich tatsächlich ein bisschen auch in meinen Unterlagen von meiner Atemtrainerausbildung auch nachschauen und das klingt jetzt eigentlich recht logisch, ja, dass es hier eben eher so im oberen Brustbereich stattfindet. Das ist doch etwas, was mit dem Herzen auch zu tun hat. Ja. Freude und Kummer oder Trauer sind doch von der Region her sehr ähnlich, ja, sind sehr herzbezogen und das ist schon etwas, wo man dann so eine Schwere im Brustbereich auch spürt und wo es dann auch so ein bisschen drückt, ja, bevor es dann raufdrückt in Richtung Tränen oder Kopfschmerzen.
Ja, ich glaube, daran merke ich es bei mir auch, wenn sich dann so diese Seufzer einstellen, weil man dann mal wieder versucht hat, tief Luft zu holen, weil vorher so ein Stein auf der Brust lag und man dann einmal probiert, wirklich tief Atem zu holen, was in der Enge gar nicht so einfach ist. Stimmt. Und ansonsten Tränen. Siehst du viele Menschen weinen in Organisationen?
Also viele nicht, aber es kommt schon immer wieder auch vor, wenn eben, so wie du vorher gesagt hast, also man sagt dann nicht, ich bin traurig, sondern ich bin enttäuscht oder ich bin frustriert oder ich fühle mich niedergeschlagen, weil man vielleicht immer wieder mit Ideen oder mit Anregungen, wenn man engagiert an einem Thema dran ist und man kommt da überhaupt nicht weiter. Das ist so etwas, wo dann schon diese Niedergeschlagenheit, die auch sehr, sehr ähnlich für mich ist, ja, zum Thema Trauer. Und dann können schon auch einmal die Tränen dann kommen, ja, wenn man es zulässt, wenn man auch hier einen sicheren Rahmen hat, ja, dass man das dann auch da sein lassen kann. Und doch, ich halte es auch für wichtig. Ja. Aber oft kommt es nicht vor, ja. Was nicht heißt, dass es nicht passiert, ja, aber die Menschen versuchen genau. Im privaten Kontext dann zu weinen und nicht so im Organisationskontext. Ja.
Genau. Also ich überlege gerade, ich habe es oft in Coachings, also mir sitzen oft Coaches gegenüber, bei denen dann die Tränen fließen, die das aber als sehr befreiend und lösend empfinden, dass ich in einem Projektteam jemanden erlebt habe, der geweint hat. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Also doch, ich bin die weint. Mir fließen dann die Tränen. Allerdings mehr aus Wut, denn aus Trauer. Also bei mir sind es ganz oft Tränen der Wut. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass es nicht einfach ist, Trauer und Wut auseinanderzuhalten. Und dass sich Trauer häufig als Wut maskiert. Wie übrigens auch Scham. Das ist auch ein Gefühl, was häufig von Wut überdeckt wird. Aber du hast jetzt gerade schon gesagt, weil du meintest, auf die Mimik kommen wir nochmal zu sprechen. Also natürlich, die Tränen können ein Zeichen für Trauer sein, wenn es nicht gerade Tränen der Wut sind, mit der Verzweiflung. Was können wir noch im Gesicht beobachten?
Naja, die runtergezogenen Mundwinkel. Was ich als Kind perfekt konnte, ist diese Unterlippe so nach vorne schieben. Das erzählen mir meine Eltern ganz häufig, gibt es auch einige Fotos, ja, wo ich wirklich, wenn ich ganz, ganz traurig oder beleidigt auch, ja, vielleicht was mehr beleidigt. Ja, und auch die runtergezogenen Augenwinkel, ja, also wo alles so wirklich nach unten, weil es so schwer und alles zieht sich nur so nach unten. Ja.
Genau, alles, was hängt und was nach unten gedrückt wird, führt mich zur zweiten Frage, die wir hier immer stellen. Wie kommt das? Also wie entsteht Trauer? Und wir haben schon bei den anderen Emotionen, über die wir gesprochen haben, immer erklärt, Gefühle entstehen als eine Reaktion auf eine Bewertung, die wir vornehmen. Und im Fall von Trauer heißt diese Bewertung in der Regel, das ist schade. Oder anderer Gedanke, es kommt so nie wieder. Davon muss ich mich jetzt verabschieden, wohl oder übel. Das heißt, das ist die Bewertung, die dahinter liegt. Und die Auslöser dafür können natürlich individuell sein, weil was man als schade empfindet, hängt von den eigenen Bedürfnissen ab, von Wertvorstellungen, die man hat. Wichtig ist, Und vielleicht ist deswegen auch die Abgrenzung zwischen Trauer und Wut gar nicht immer so einfach, dass Trauer ähnlich wie Wut eine Position braucht. Denn wenn ich keine Position habe, die ich vertrete, dann kann ich gar nicht feststellen, dass ich da gerade etwas bedauere oder betrauere. Also dass ich da etwas loslassen muss oder dass irgendetwas nicht eintritt. Also das heißt, für Trauer brauche ich das Wissen darum, was ich gerne möchte und gleichzeitig die Erkenntnis, dass ich das nicht haben kann. Also die Einsicht, dass das, was ich mir so sehnlich wünsche, was ich so gerne hätte, das gerade nicht zu bekommen ist. Und dann noch die Bereitschaft, das anzunehmen. Dann bin ich in der Trauer.
Ja, ganz schön viel zu lang.
Das sind irgendwie gleich drei Dinge auf einmal.
Ja.
Ja, also macht immer klarer, warum es so schwierig ist zu trauern, oder?
Ja, wobei, also du hast es ja anfangs auch schon ausgesprochen, auch im Zusammenhang mit Veränderungsprozessen geht es darum, etwas Altes, Bekanntes, möglicherweise Liebgewonnenes auch loszulassen. Und diese Trauer auch da sein zu lassen, ist ganz, ganz wichtig, um dann wieder in die Freude zu kommen. Also dieser Trauerprozess, der braucht Zeit. Und manche brauchen länger, manche sind da schneller irgendwie durch, manche tun sich leichter mit dem Loslassen, manche eben weniger, wie auch immer. Aber dem auch Platz zu geben und auch zu sagen, okay, ich darf auch traurig sein. Also da sind wir wieder bei diesem, sich einzugestehen, da ist eine Emotion und die kann ich nicht wegdrücken und die soll ich auch nicht wegdrücken, weil auch das ist nicht gesund, sondern wenn einmal, so wie du vorher gesagt hast, bei deinen Coaches, wenn dann die Tränen fließen, das ist durchaus befreiend und auch ganz, ganz wichtig, um da einfach auch das einmal loszulassen, auch über die Tränen loszulassen und auch zu sagen, okay, ich bin traurig, ich finde schade, ja, dass der Kollege nicht mehr da ist, dass der Prozess nicht mehr da ist, dass das Projekt abgeschlossen ist, was auch immer, und dem auch Raum und Aufmerksamkeit zu geben, ja, um dann einfach wieder neue Kraft zu schöpfen und daraus zu kommen. Es ist schade, ich muss mich von etwas trennen, was vielleicht so nie wiederkommen wird, das darf wehtun und ist auch eine ganz wichtige Emotion im Organisationskontext.
Absolut. Übrigens, mir ist eingefallen, im Organisationskontext, gerade im Change-Kontext, kennt man eigentlich Trauer ganz stark, ne? Weil die Change-Phasen, also diese Change-Kurve, ja angelehnt ist an die Phasen eines Trauerprozesses nach Kübler-Ross. Und diese 7 Phasen, die da beschrieben sind, bilden das ab. Wobei ich jetzt kürzlich erst gelesen habe und auch mal in einer Weiterbildung zur Trauerbegleitung gehört habe, das ist ja nicht linear, sondern Trauer ist ein Prozess und man geht im Grunde genommen durch die verschiedenen Phasen immer wieder durch. Man kann auch dahin zurückkehren. Und nur weil man einen Trauerprozess durchmacht, heißt es nicht, dass man nicht trotzdem auch irgendwann mal gute Laune haben kann. Und das ist irgendwie so auch was Absurdes, was, finde ich, gesellschaftlich betrachtet zwiespältig ist, ne? Also ich glaube, da gibt's ganz stark die Erwartung, wenn was Schreckliches eingetreten ist, okay, dann trauert ein Mensch und muss jetzt total down sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann er ja das gar nicht so schlimm finden und ist er ja gar nicht so traurig. Und man darf aber, wenn man Trauer zeigt, dann zwischendrin bloß nicht zu fröhlich sein. Also das kommt auch nicht gut an. Also deswegen ist mein Eindruck, gesellschaftlich ist Trauer auch ein schwieriges Thema, weil es ganz bestimmte Erwartungen daran gibt, die man zu erfüllen hat. Ich weiß nicht, wie du das erlebst.
Ja, ich glaube, das hat schon noch etwas mit unserem westlichen Kontext zu tun. Also andere Kulturen trauern durchaus sehr laut und auch sehr öffentlich, also ich kann mich erinnern, wie ich in Nepal war, ja, also diese öffentlichen Bestattungen, wo die Menschen dann auch weinen und im Kollektiv, ja, da gibt es überhaupt keine Zurückhaltung. Ja. Es ist eher mehr so, habe ich den Eindruck, so, wir müssen stark sein, wir müssen das alle aushalten. Und da passt Trauer halt überhaupt nicht ins Konzept hinein. Ja. Also klassischer Satz, ja, ein echter Indianer kennt keinen Schmerz, was man früher ja gerne den Buben gesagt hat, ja. Der hat zwar wahnsinnige Schmerzen gehabt, durfte aber nicht weinen. Ja. Ergo in späteren Jahren, ja, wenn er dann auch einmal eine Führungsposition bekommt oder auch wenn er nur ganz normaler Mitarbeiter ist, aber wenn wir jetzt bei Führungsgefühlen uns mehr auf die Führungskräfte auch wieder stürzen, der hat wahnsinnigen Schmerz, ist wahnsinnig enttäuscht, ja, hat Kummer und ist traurig einfach und darf aber diese Emotion nicht zeigen. Er verlangt das dann in weiterer Folge auch von den anderen. Also, aber woher ich gekommen bin, ist ein gesellschaftlich bei uns in der westlichen Welt, bin ich bei dir, ist Trauer auch schon bei Kindern leider etwas, ja, was einfach, das darf man nicht sein, ja. Und dabei ist es so wichtig, ja, damit das einfach nicht stecken bleibt, ja, und dann innerlich immer mehr wird und man dann manchmal das Gefühl hat, man zerplatzt gleich, ja, weil man das alles nicht rauslassen darf.
Ja. Ich finde, das ist auch wirklich eine Schwierigkeit und eine große Herausforderung auch für Führungskräfte, die vielleicht mit der Traurigkeit und Trauer von MitarbeiterInnen umgehen müssen. Ganz häufig ist man ja versucht, Eltern tun das und vielleicht Führungskräfte auch, muss nicht traurig sein. Das ist ja gar nicht so schlimm. Nur hör mal auf zu weinen. Eine Heulsuse. Also, komm, dieses Starksein müssen. Aber das eigentliche Problem, oder was heißt das eigentliche Problem? Ein großes Problem an Trauer ist auch, dass wenn sie dann irgendwann aufkommt, also für mich, so erlebe ich es, entweder die Erwartung gibt, man muss wirklich ganz deutliche Anzeichen von Trauer zeigen, sonst wird in Frage gestellt, ob man wirklich traurig ist. Und auf der anderen Seite muss man sich aber auch schnell in den Griff kriegen. So. Und muss man erkennen, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und man wird irgendwie beschwichtigt. Und ich glaube, das ist das Falscheste, was man machen kann. Also wenn es heißt, mit Emotionen umzugehen, dann sowohl bei einem selbst als auch bei anderen, glaube ich, ist es wichtig, eher zu spiegeln, was man wahrnimmt. Nämlich, ich sehe, wie schwer es für dich ist. Jetzt verstehe ich, wie sehr du kämpfst. Oder ich sehe, was für Kraft dich das kostet. Das könnten Sätze sein, mit denen man zum Beispiel in Veränderungsprozessen als Führungskraft auffangen könnte, dass da Mitarbeitende sind, die etwas loslassen müssen und sich damit schwer tun.
Also ich erlebe auf der einen Seite Erleichterung bei Menschen in Change-Management-Seminaren, wenn sie erfahren, wie wichtig es ist, diese Trauer auch zuzulassen. Weil Umkehrschluss, viele haben das Gefühl, man darf diese Emotion nicht da sein lassen. Aber eben diese Trauerkurve, die ja dann weiterentwickelt wurde, ja zu dieser Emotionskurve im Change Management, zeigt einfach sehr deutlich, dass es darum geht, etwas Altes loszulassen und etwas Neues anzunehmen. Und damit bin ich in einer Art Trauerprozess drinnen und dem darf ich auch Raum geben. Also auf der einen Seite diese Erleichterung, auf der anderen Seite aber auch eine Unsicherheit. Wie gehe ich denn dann mit den Menschen um? Was mache ich denn, wenn der dann weint? Ja, also das hat man auch oft, immer wieder, also wenn es dann wirklich in diese Situation kommt, ja, na, was mache ich denn jetzt mit dem, ja, oder mit der? Und was ich in der Atembegleitung gelernt habe, ist es, wie wichtig es ist, also dass man eigentlich gar nichts machen muss. Weil das, was wir oftmals versuchen, ja, ist, tu das weg, genau das, wie du vorher gesagt hast, ja, hör doch auf zu weinen, ist ja nicht so schlimm. Ich denke mir das oft bei Kindern, ich habe mir das auch bei meinem eigenen Sohn, ich habe mir das abgewöhnt, diesen Satz, weil der ist beim Skifahren hingefallen, hat sich wehgetan, hatte Schmerzen und hat geweint. Und ich bin einfach zu ihm hingegangen und habe ihn in den Arm genommen. Ich habe weder gesagt, das ist nicht schlimm, weil natürlich war es für ihn schlimm. Ich habe auch nie gesagt, das tut dir nicht so weh, weil ich konnte das ja gar nicht nachempfinden. Das heißt aber auch im Führungskontext, genau. Ja, oder eben was ich in der Begleitung von Einzelpersonen in der Atmung auch bemerke, warum diese Atmung auch so wichtig ist. Es geht nicht darum, etwas abzustoppen, ja, weil sonst bleibt es ja wieder stecken, sondern es geht genau darum, diesen Prozess, der da angetriggert wird, auch zu Ende zu führen. Ja. Das heißt, zu weinen, traurig zu sein, aber auch intern einmal auch wieder aufzuhören. Ja, also das ist jetzt kein Dauerzustand, kann in Wellen natürlich wiederkommen, aber es da sein zu lassen. Ja, das heißt, auch ganz wichtig, also genau diese Sätze, die du gesagt hast, die finde ich sehr, sehr schön, ja, aber einfach auch da zu sein. Ja, ich muss nicht sagen, da sein, zuhören, wenn es etwas zu sagen gibt, den Raum halten, was auch immer. Ja, also, aber es nicht abzustoppen, ja, sondern zu sagen, okay, gut, du bist jetzt raus, ja, es ist okay.
Genau, das ist es, diese Sätze, diese beschwichtigenden Sätze, sind, glaube ich, Sätze, die sich die Personen, die sie sprechen, eher selber sagen. Hör mal auf zu weinen, ist eigentlich, weil es mir besser geht, weil ich gerade gar nicht aushalten kann, wenn du weinst. Und den Raum halten ist ein Begriff, den ich auch gern benutze und bei dem ich manchmal fragende Gesichter ernte. Was heißt dann den Raum halten? Es heißt vor allen Dingen einfach tatsächlich da sein. Ja, es heißt einfach da sein, den Menschen auch immer wieder anschauen, wenn man merkt, dass er nicht zurückschauen möchte. Trotzdem da sein und woanders hingucken. Ich kann ein Taschentuch reichen oder irgendwie hinschieben. Oder vielleicht fragen, was brauchst du gerade? Magst du lieber alleine sein? Möchtest du rausgehen? Soll ich rausgehen? Also das aushalten, dass da eine Emotion im Raum ist. Weil wenn ich es in dem akuten Fall aushalte, dass eine Emotion da ist, dann geht sie auch wieder weg. Und zwar relativ schnell. Wenn ich sie hingegen wegdrücke und verdränge, kehrt sie irgendwann zurück. Und dann ist es eine Zombie-Emotion. Und Zombies sind nicht gut. Die wollen wir nicht
ja,
haben.
Vor allem, es staut sich ja auf. Ja. Es wird ja auch da immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann einmal fängt man an zu weinen und kann es überhaupt zu keinem Anlass mehr zuordnen, ne, weil es einfach alles zu viel wird. Und ich glaube, das ist genau das, was dann auch zu dieser Erschöpfung führt, ja, was ja auch ein sehr ähnlicher Zustand ist. Und wenn wir über Erschöpfung oder Depression oder ähnliche Dinge dann sprechen oder Burnout, was im Organisationskontext leider mittlerweile schon noch sehr gängige Begriffe sind, dann darf man da schon auch einmal hinschauen und sagen, okay, was habe ich denn die letzten Jahre oder Jahrzehnte oder mein ganzes Leben vielleicht eben unterdrückt und nicht da sein lassen. Und das hat sehr viel eben genau mit dieser Trauer meiner Meinung nach auch zu tun.
Absolut. Also was durfte die letzten Jahre nicht da sein oder was habe ich auch die ganzen letzten Jahre nicht genährt und nicht unterstützt? Und wenn ich Gefühle permanent nicht unterstütze und nicht nähre, weil ich sie versuche wegzupacken, dann wird es irgendwann furchtbar anstrengend. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Trauer ist ein Prozess, aus dem man ja auch dann irgendwann wieder herauskommen soll. Es soll sich verflüssigen und dann auch wieder in andere oder anderen Emotionen zugänglich werden. Vielleicht ist nochmal zu viel Trauer, heißt auf Dauer vielleicht sogar die Depression, aber zumindest mal so ein melancholisches Dasein, ja, was im Zweifelsfall wirklich auch handlungsunfähig und kraftlos macht. Und was auch im schlimmsten Fall fehlende Verantwortungsübernahme geht. Also wenn ich permanent in dieser Kraftlosigkeit hänge, dann übernehme ich keine Verantwortung dafür, mit der Situation zu arbeiten und etwas zu tun. Und umgekehrt, wenn zu wenig Trauer da ist, dann ist das Risiko hoch, dass es in eine Beliebigkeit oder in eine Gleichgültigkeit geht oder zumindest so wahrgenommen wird. Und deswegen glaube ich, ist es total wichtig, dass Führungskräfte ihre Traurigkeit zeigen, weil sie damit Position beziehen und deutlich machen, dass ihnen Dinge nicht gleichgültig sind. Also Plädoyer für die Traurigkeit als Führungskraft zeigt das. Gerade auch im Verhältnis zu Mitarbeitenden. Zeigen, dass man bedauert, dass vielleicht Dinge nicht so sind, wie sie sind, aber dass man annehmen möchte, was ist. Und das führt mich zur nächsten Frage. Wie kann ich ein Gefühl annehmen? Und dann heißt die Überschrift, es ist, wie es ist. Im Sinne von emotionale Kompetenz heißt, anzuerkennen, dass ich Gefühle habe und dass ich bereit bin, auch für sie Verantwortung zu übernehmen, weil sie eben da sind. Und wir haben das hier in den letzten Folgen auch schon gesagt, wenn es darum geht, anzunehmen, dass Gefühle da sind, dann kann es helfen zu verstehen, nicht nur, welche Bewertung einem Gefühl zugrunde liegt, sondern auch, welche Kraft eigentlich in ihnen steckt und wie sie nutzen können. Und bei Trauer, auf den Schatten haben wir ja schon geguckt, das ist dann die Melancholie oder vielleicht sogar der Burnout, die Depressionen, die man geht, gibt es eine Kraft. Und interessanterweise sagt man, die Kraft ist die Liebe, weil Trauer in die Annahme führen kann. Das ist nämlich die Aufgabe, die dahinter liegt. Deswegen finde ich so schön oder finde ich so wichtig, dass Führungskräfte sich trauen, traurig zu sein, weil es im besten Sinne nicht romantische Liebe ist, aber Liebe im Sinne von Zuwendung und Kontakt zum anderen. Also sich das vor Augen zu führen, was Trauer heißt, ich bin bereit, Dinge anzunehmen und die Kraft, die da drin steckt, ist wirklich meine Zuwendung und meine Verbindung zu einem Thema, zu einer Sache deutlich zu machen, dann ich will nicht sagen, dann verklärt sich Trauer für mich, aber dann verliert sie ihren Schrecken und ich kann sie leichter annehmen. Du hast schon gesagt, das Atmen spielt eine ganz wichtige Rolle, um mit Trauer umzugehen. Hast du persönlich einen Trick für dich entwickelt, eine Routine entwickelt, wie du mit Traurigkeit umgehst?
Ich glaube, eine Routine in dem Sinne nicht, weil Trauer, das ist, was manchmal sehr überraschend kommt. Was ich allerdings schon gelernt habe, ist es tatsächlich da sein zu lassen, ja, oder auch wirklich die Tränen fließen zu lassen, weil ich doch schon auch ein Mensch bin, der gelernt hat, das eher nicht da sein zu lassen, solche Gefühle, die man, wo man sagt, ja, das, da zeigt man sich schwach und wie auch immer. Was zu einem Teil ja stimmt, ja, wenn man sagt, okay, du kommst dann ja eben in so eine Art Opferrolle auch hinein, aber eben es steckt doch diese Kraft dahinter und ich habe einfach auch gelernt oder gemerkt, ja, dass es mir einfach extrem gut tut, wenn ich spüre, dass ich traurig bin, diese Trauer auch da sein zu lassen, das auch nicht zu verstecken, in was für einen Kontext ich auch immer bin, weil ich dann merke, okay, wenn das dann mal vorbei ist, dann ist so wie eine gewisse Last auch von den Schultern genommen oder mein Herz fühlt sich einfach auch freier an und ich habe dann auch die Möglichkeit, wieder nach vorne zu schauen. Also ich habe für mich wirklich so dieses, also wenn du sagst Konzept, ja, weil ich jetzt nicht um das Konzept so nennen kann, aber ich weiß, ich muss zuerst diese Trauer den Raum geben, um etwas abzuschließen, um etwas hinter mir lassen zu können, bevor ich mich dann wieder nach vorne richten kann und das Neue annehmen kann. Sonst funktioniert das irgendwie nicht. Sonst ist das neue Annehmen ja immer mit einer gewissen Trauer überschattet, ja, und das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Das heißt, ja, Trauer den Raum geben, Haken dran noch irgendwann einmal und dann aber auch nach vorne zu schauen und das Positive zu erkennen, was auch in diesem Abschied drinnen steckt am Positiven.
Das klingt auch da wieder, wir hatten das an anderen Stellen in diesem Podcast schon, wie wichtig Bewusstheit ist. Also das eine ist ja die Wahrnehmung dieses Gefühls und dann aber dem bewusst einen Raum zu geben, um es bewusst weglegen zu können. Also loslassen ist etwas anderes als etwas fallen lassen oder irgendwo liegen lassen. Ne? Geht wirklich darum, ganz bewusst vielleicht auch einen Platz dafür zu suchen, wo man etwas hinpacken kann, was nicht mehr geht oder was man nicht haben kann. Und ich überlege gerade, weil ich dir die Frage gestellt habe, hätte ich eigentlich eine Antwort darauf? Was mache ich?
Ich bin die
weint. Ja, ich auch. Warte mal, was sag ich? Also ich bin auf jeden Fall, ich bin Team Tränen. Ich weine. Und es gibt, wenn ich so an manche Situationen in meinem Leben denke, wo ich dann wirklich auch von einer Welle der Traurigkeit überrollt worden bin, ich will nicht sagen, ich habe das zelebriert, aber doch, ich habe es zelebriert. Also ich kann dann tatsächlich auch sehr eintauchen in dieses Gefühl, indem ich dann wirklich noch ein paar Schippen drauflege, die mich noch trauriger machen. Also das, wenn ich dann eh schon traurig bin, dass ich alleine bin, dann gehe ich auch noch bei Regen alleine spazieren und gucke in den grauen Himmel und finde es dann alles noch viel fürchterlicher und weine noch mehr. Aber irgendwie tut es auch gut. Es tut dann wirklich gut. Oder ich höre ganz traurige Musik und dann weine ich noch mehr. Aber es führt genau dazu, dass ich dann auch irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, okay, und jetzt höre ich mal auf. Jetzt ist mal gut. Aber auf jeden Fall brauche ich diesen Rückzug einen Moment. Also ich muss dann schon auch für mich sein und brauche diese Momente, wo ich meine Wunden lecken kann, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich meine Wunden lecken kann und mich aber so reingebe, dass ich nochmal selbst genug davon habe und sage, okay, jetzt genug geweint, es darf jetzt weitergehen. Was nicht heißt, dass es mich dann nicht doch irgendwann nochmal einholt und dass Erinnerungen hochkommen und dann nochmal die Tränen fließen. Aber so dieser große Moment der Trauer, also schon dieser große dramatischer Auftritt. Ich merke es. Ich habe da eine gewisse Neigung. Okay. Dann sind wir eigentlich schon bei der letzten Frage, Andrea. Nämlich, kann man da was machen? Also wir haben jetzt schon gesprochen, wie wir Trauer annehmen und wie wir versuchen, sie zu regulieren. Ja, vielleicht fallen uns noch andere Sachen ein für diejenigen, die den großen Auftritt etwas weniger lieben. Neben Tränen, die den Schmerz verflüssigen. Was fällt uns noch ein? Was kann man tun?
Also was ich meinen Kundinnen oder Teilnehmerinnen von Seminaren immer wieder sage, das ist nämlich etwas, das könnte ich tatsächlich sehr zelebrieren, sind symbolische Aktionen, um dieses Loslassen auch wirklich einen Raum zu geben. Ja, ich habe das auch so ein Stück weit von anderen Führungskräften oder von einer Führungskraft konkret irgendwie auch so übernommen. Und ich merke immer wieder, was für eine Kraft in diesem Loslassen noch drinnen steckt. Ja, wie zum Beispiel, ja, wir haben früher alte, macht man ja heute nicht mehr, weil es alles digitale, aber da gab es Projektmanagement-Richtlinien, die waren ausgedruckt. Ja, und wenn man die überarbeitet hat oder aktualisiert hat, dass man die halt wirklich gemeinschaftlich auch verbrannt hat. Oder wenn ich in einem Teambuilding, wenn es da darum geht, etwas Neues anzunehmen, ja, auch wirklich einmal über ein Seil drüber zu gehen, in diesen Es geht nicht um das Seil, es geht auch nicht ums Verbrennen, ja, sondern es geht darum, diesen Loslassen, diesen Verabschieden auch wirklich eine Aufmerksamkeit zu geben und in einem vollen Bewusstsein diesen Akt zu zelebrieren auch, ja, oder auch zu feiern, ja, zu sagen, okay, das Alte ist jetzt weg und das Neue ist da. Oder auch tatsächlich, und es gibt dann immer wieder auch einzelne Menschen, denen die Tränen kommen, ja. Und das ist auch dann völlig in Ordnung, weil so wie du sagst, ja, das ist, ich habe da etwas Liebgewonnenes auch jetzt loslassen müssen und das tut weh für den Moment. Also das sind so Dinge, die ich gerne immer wieder anbiete, die manchmal auch angenommen werden, manchmal auch nicht, ja, wenn es nicht in die entsprechende Kultur hineinpasst, Unternehmenskultur. Und ich hatte mal ein Team, die haben mit dem Lego Serious Play, ich habe da so Skelette und die, ja, aber die sind super, weil okay. Die haben dann einen Ideenfriedhof gebaut, ja, wo sie eben den Ideen, die nicht umgesetzt werden, von denen man sich auch wieder verabschieden muss, auch wirklich tatsächlich einen Platz gibt und den auch dann mit Trauer und so weiter und das auch zu verbinden und dann dort auch abzulegen und dann auch abschließen zu können. Ich glaube, das ist das Wichtige, ja, da wirklich einen Haken dran zu machen, etwas abschließen zu können, um dann eben in die andere Richtung zu schauen. Und ich bin ein großer Verfechter von symbolischen Aktivitäten.
Ja, also ich gucke gerade auf meinen christlichen, kirchlichen Hintergrund, aus dem ich komme. Und wenn ich mir die ganze Bestattung anschaue und die ganze Liturgie, die ganze Zeremonie rund um die Bestattung, selbst wenn man nicht christlich ist, aber die Möglichkeit, einen Toten zu beerdigen, sich von einem verstorbenen Menschen nochmal zu verabschieden, ist nicht ohne Grund für viele Menschen unglaublich wichtig, weil das genau das tut. Es macht ansichtig, dass jemand nicht wiederkommt. Und dieses Klarhaben und sich damit zu konfrontieren, das ist die Voraussetzung dafür, dass ich es akzeptieren kann. Sonst finde ich ja vielleicht immer wieder irgendwelche Fantasien, dass es ja vielleicht doch nochmal kommt. Also diese Symbole, von denen du gesprochen hast, oder Rituale, das sind Dinge, die uns dabei helfen, uns bewusst zu machen, es ist vorbei und es kehrt nicht zurück. Vielleicht in ganz anderer Form oder als schöne Erinnerung, aber nicht als Realität. Übrigens, Ideenfriedhof finde ich super und ich finde es so viel charmanter als den Themenspeicher. Also ich glaube, ich überlege mir jetzt ernsthaft. Also wer kennt es nicht aus Trainings oder Seminaren, Workshops, du machst den Themenspeicher auf für irgendwelche Ideen und Gedanken, die so am Rande kommen, mit der, naja, eigentlich nicht mal Hoffnung, dass man irgendwann, in welchem Leben auch immer, dazu kommt, diese Gedanken mal weiter zu verfolgen. Wie viel entlastender und befreiender könnte es sein, wenn man den Mut hätte, an der Stelle zu trauern und zu sagen, okay, super Idee, aber nicht für uns. Wir packen sie auf unseren Ideenfriedhof und damit ist sie weg. Ja, ich glaube, das führe ich ein. Ich führe den Ideenfriedhof ein. Das finde ich super. Mehr Trauer.
Ja, nein, finde ich, ist ja auch ehrlicher. Ja, also so wie du sagst, ja, das ist so, ja, dieses Anhaften an Dingen, die wahrscheinlich, also ziemlich sicher eh nie da sind, aber diese Angst, sich zu verabschieden, sich von etwas zu trennen, ja, die ist oftmals da und ist gleichzeitig aber auch so bereinigend. Was mir jetzt gerade nämlich auch noch einfällt, ist eben im Frühjahr, diesen Frühjahrsputz, also loslassen von all den Dingen, die man nicht mehr braucht. Auch da, ich weiß nicht, wie oft ich gewisse Teile in der Hand habe, ja, Kleidungsstücke etc. Und so, na, aber das habe ich da angehabt und dort. Ist jetzt zwar vielleicht sehr weit hergeholt, aber es hat auch etwas mit Trauer zu tun, ja, weil es mit Erinnerungen
ausmisten.
Aber wenn ich das nicht regelmäßig mache, hat nichts Neues Platz. Und ich habe das jetzt vor kurzem auch mit einer Kollegin auch besprochen, die auch so, also die hat auch einen geliebten Menschen auch verloren, aber die war genau in diesen, ja, und das ist so schade und sie hat ihn so lieb gehabt und ja, natürlich, ja, ganz, ganz wichtig, aber man muss halt irgendwann einmal wirklich loslassen. Und sie hat das jetzt so kurz, als sie mir das erzählt und ich mich so gefreut für sie, weil sie das gut hingekriegt hat. Und in dem Moment, wo sie diesen Menschen losgelassen hat, ist ein neuer Mensch auch in ihr Leben getreten. Und das ist aber ganz oft so, also auch im Organisationskontext, ja, wenn wir nicht loslassen von dem Alten, dann kommen keine neuen kreativen Ideen. Dann darf man sich nicht wundern, wenn man sich mehr mit Vergangenen beschäftigt und weniger eben mit dem Zukünftigen. Auch dafür ein Plädoyer, ja, für die Trauer.
Wenn man hängen bleibt. Genau, ein Plädoyer für die Trauer. Vielleicht noch so zum Abschluss, weil wir gesagt haben, was kann man noch tun? Wir haben jetzt schon ganz viel genannt. Ich finde, um generell auch der Trauer sich nochmal zu nähern, vielleicht hilft es ja manchen, sich auch stärker kognitiv dem Ganzen zu nähern. Dann gibt es ein paar Fragen, die man sich stellen kann. Man kann zum Beispiel nochmal überlegen, was genau ist eigentlich verloren gegangen? Oder was genau ist eigentlich das, was sich da jetzt nicht verwirklicht? Ist das was ganz Reales und Konkretes, was schon in der Welt war? Ist es eine Hoffnung, die ich hatte? Ist es eine bestimmte Vorstellung? Und das macht auch nochmal einen Unterschied, ja, wenn man weiß, was genau ist es eigentlich, um das ich jetzt hier trauere. Ich finde, eine gute Frage ist auch, sich vor Augen zu führen, was wird durch den Verlust eigentlich deutlich? Also warum ist dieser Verlust für mich so schmerzlich? Wofür steht denn das, was da gerade gehen muss und was ich jetzt loslassen soll? Welche Bedeutung in meinem Leben hat das eigentlich? Denn wenn ich diese Bedeutung kenne, die es eigentlich hat, dann ist das für mich am Ende auch so, ich sag mal, der Anlauf, um in die Bewegung rauszukommen, weil ich nämlich dann irgendwann auch vielleicht eine Idee davon gewinne, was ich dafür tun kann, dass ich versorgt bin an der Stelle. Und anknüpfend an den letzten Punkt, den du sagtest, was wird durch den Verlust auch möglich? Also wovon beziehungsweise wofür werde ich jetzt auch frei und bin ich jetzt auch frei und was kann jetzt Neues entstehen? Also von daher, wir sind pro Trauer, oder? Wer hätte das gedacht? Hättest du das am Anfang dieses Gesprächs gedacht, Andrea?
Wobei, das ist auch schon gesagt, ja, aber ich glaube, das ist auch noch einmal ganz wichtig, dass Trauer noch einmal etwas ist, ja, was unter Wut und Angst auch noch einmal drunter liegt. Ja. Das heißt, die Trauer hast du eigentlich ganz, ganz oft, weil sie dann als unterdrücktes Gefühl auch noch einmal hervorkommt. Ja. Weil wenn ich dann fertig bin mit wütend sein, ja, dann bin ich traurig, ja, weil ich dann erst vielleicht wirklich merke, okay, worauf war ich denn wütend oder was habe ich denn da auch irgendwie verloren oder was muss ich gehen lassen? Ja. Insofern ist es eigentlich ganz logisch, ja, dass wir total pro sind.
Genau. Also in diesem Sinne, lass uns nochmal drauf gucken, was waren die wesentlichen Punkte, die wir besprochen haben. Wir haben gesagt, Trauer ist irgendwie so eine Emotion, die gesellschaftlich ein bisschen zwiespältig gesehen wird und wo es uns insbesondere in Unternehmen nicht ganz leicht gemacht wird, sie zu leben und ihr Raum zu geben. Wir haben festgestellt, dass es unglaublich wichtig wäre, Trauer einfach sein zu lassen und ihr wirklich einen Raum zu geben, Menschen, die traurig sind, nicht zu beschwichtigen und das wegdrücken zu wollen, sondern den Raum zu halten für die Trauer. Wir haben gesehen, dass Trauer auf der Bewertung fußt, dass etwas schade ist, dass die Aufgabe ist, sich in der Annahme zu üben und ihre Kraft ist die Liebe, weil ich mit der Trauer zeige, dass mir etwas wichtig ist und dass ich aber akzeptiere, wenn das, was wichtig ist, jetzt auch geht, dass ich das annehmen kann. Pro Trauer. In diesem Sinne. Mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Danke, dass du da warst. Es geht weiter in der 5. Folge. Dann werden wir uns zum ersten Mal in dieser Woche mit einem positiven Gefühl beschäftigen, nämlich mit der Freude. Aber jetzt erstmal ganz herzlichen Dank für alle da draußen. Wenn ihr nochmal was zu den Emotionen lesen wollt, dann guckt gerne mal auf Instagram, Führungsgefühle_podcast. Da sind alle Emotionen, die wir hier besprochen haben, mit den verschiedenen Gedanken auch nochmal für euch zusammengefasst als kleine Häppchen, die ihr als Inspiration mitnehmen könnt. Danke, danke, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.